Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Eckhard Rölke.
Einen schönen guten Abend. Das ist Zufall, doch wir sprechen heute hier in Fazit viel über Konflikte. Über Konflikte zwischen Paaren zu sehen im Theater in Basel. Über Konflikte zwischen drei Schwestern zu sehen im Schauspielhaus Zürich und über Konflikte im Tierreich bei Menschenaffen zu sehen in einer Ausstellung in Berlin im Rahmen der Tagung Konflikte lösen der Berlin-Brandenburgischen Akademie der Wissenschaften. Ob es auch bei der Verleihung der europäischen Filmpreise um Konflikte ging, das weiß ich noch nicht. Gleich wird uns Jörg Taschmann von der Preisverleihung live hier berichten. Sie hören Fazit, die Kultur vom Tage. Bei Anton Tschechow sind es die drei Schwestern Irina, Mascha, Olga. Sie leben in der Provinz, sehnen sich nach Moskau, träumen von einem besseren Leben. Doch sie bekommen den Dreh nicht hin. Sie verzetteln sich in allerlei Liebesirrungen und Wirrungen. Die Welt ist im Wandel, neue Zeiten brechen an und die drei Schwestern in der russischen Provinz, die müssen ihre Zukunftsträume aufgeben. Soweit also Tschechow. Drei Schwestern heißt auch das Stück, das die serbisch-österreichische Autorin Barbie Markovic für das Schauspielhaus Zürich geschrieben hat. Ihre Texte erzählen oft von zeitgeistigen Alltagssorgen und sind mit Humor und auch Horrorelementen gewürzt. Zuletzt hat Markovic den Preis der Leipziger Buchmesse erhalten. Die Uraufführung war als Dark Comedy angekündigt. Wir hören einen kurzen Ausschnitt.
Ich unterrichte und schreibe mehr als jemals zuvor. Am Abend lese ich, zum Entspannen stricke ich. Ich bin müde, müde wie ein Hund. Ich bin müde von Trends und Anpassung. Ich bin müde von den Diskussionen, in denen alle immer denken, die Moral auf ihrer Seite zu haben, auf Kosten der Schwächsten. Ich bin müde von der Gewalt. Und ich bin auch müde von der Sprache, in der sich das alles nochmal wiederholt. Ich bin so müde davon, dass die Macht immer in den falschesten Händen liegt.
Bei aller Müdigkeit, diese Frau hat mächtig Druck. Ein Ausschnitt aus dem neuen Theaterstück von Barbie Markovic, uraufgeführt am Abend am Schauspielhaus Zürich. Mirja Gabert-Huhler hat für Fazit die Premiere gesehen. Sie ist jetzt live zugeschaltet. Einen schönen guten Abend.
Guten Abend.
Bei Tschechow sind es also Irina, Mascha, Olga. Wer sind denn die drei Schwestern jetzt bei Barbie Markovic?
Ja, bei Barbie Markovic heißen die drei Schwestern Laila, Nina und Maria. Und die wohnen zu dritt in einer Wiener Alperwohnung. Da treffen wir sie auch an im Stück. Die Älteren, die haben sich einquartiert bei dieser jüngsten Schwester, die wir soeben im Intro gehört haben, die ziemlich müde ist, ziemlich überarbeitet und müde von der Welt da draußen, während drinnen in der Wohnung die drei Schwestern sich eigentlich die ganze Zeit wortwörtlich in die Haare gehen. Sie streiten sich die ganze Zeit. Jede von denen hat auch so ein bisschen ihren Rucksack. Und dieser Altbau, in dem sie leben, der wird ihnen im Stück ziemlich rasch zum Verhängnis. Da explodiert nämlich eine Gasheizung. Und die drei Schwestern, die spuken dann quasi so als Geisterschwestern durch diese Wohnung, wo dann die Psychologin Evelyn Glanzel einzieht, so eine ziemlich nicht esoterisch angehauchte, sondern stark esoterische Figur mit ihren Kristallen und ihrer Faszination für so Dreierkonstellationen. Und während sie also so in diese Dynamik hineingezogen wird zwischen den Schwestern, werden die eigentlich mehr und mehr so zu einem Wesen. Also die wachsen so an ihren Zöpfen zusammen, die streiten nach wie vor ganz viel, aber ja, sind nun miteinander verbunden und spinnen auch überall in dieser Wohnung so ihre Fäden.
Mhm. Wie viel hat denn das Stück, so wie Sie es jetzt schildern, mit Tschechow zu tun? Ich meine, so Parallelen drängen sich jetzt nicht unbedingt auf.
Ja, die drängen sich nicht auf und die sind tatsächlich auch sehr lose, nur gestreut. Also es gibt so ein paar direkte Referenzen, die kann man erkennen, die muss man aber auch überhaupt nicht erkennen, weil das ist wirklich eine eigene Welt, die Barbie Markovic hier erschaffen hat. Was sie, glaube ich, von Tschechow übernimmt, ist so diese Konstellation der drei Schwestern, die so ziemlich ohnmächtig sind, auch als Geister gegenüber dieser Welt, die so an einem Kipppunkt steht, die sich so rasant verändert. Diese Welt, die wird von Männern gestaltet und gesteuert. Also sie werden im Stück nur die Bros genannt oder die Bromans. Das sind so Investoren, die den ganzen Wohnraum aufkaufen. Das sind Superreiche, die irgendwo ihre Privatinseln haben. Das sind so Prepper, die sich schon ganz lange auf die Apokalypse vorbereiten. Und ja, also es wird nicht ausgedeutscht, aber es wird ziemlich klar, wer damit angesprochen ist. Und Barbie Markovic selbst, die hat auch diese Woche in einer Lesung in Zürich gesagt, dass sie mit den drei Schwestern auch so ein bisschen dass die auch so stehen für das demokratische Prinzip. Also quasi die Botschaft ist ziemlich klar. Also die streiten sich, es wird viel gestritten, es ist manchmal anstrengend, aber wenn wir damit aufhören, dann wird es eben, dann endet es nicht gut.
Lassen Sie uns jetzt mal über die Inszenierung sprechen, Frau Gabatula. Christina Czariski hat die Uraufführung in Zürich inszeniert. Wie hat sie das gemacht? Was haben Sie da gesehen?
Ja, also die Inszenierung selbst ist eigentlich, die Bühne ist eigentlich ziemlich simpel gestaltet, einfach mit so Blöcken, quasi so, die diese Wohnung abstecken und die eigentlich so wortwörtlich den ganzen Raum diesen Schauspielerinnen lassen, den sie auch ausnutzen, also den wissen sie auch zu füllen. Ist auch eine gute, schöne schauspielerische Leistung, die man da sehen kann. Und was gleich zu Beginn auffällt, also man kommt rein und da ist so ein riesiger QR-Code und man kann sich quasi einwählen in einen WhatsApp-Chat, der die ganze Zeit so parallel zum Stück läuft. Und da werden dann halt so gewisse Szenen laufen dann quasi nur auf WhatsApp. Die Schauspielerinnen spielen das dann quasi pantomimisch auf der Bühne. Im Chat gibt es dann so Memes und Emojis, also kleine Bilder. Das ist sehr eine zeitgemäße Sprache auch. Und das ist am Anfang ziemlich witzig. Da wurde auch viel gelacht. Mit der Zeit hat es dann etwas so den Effekt verloren. Ich glaube, viele haben das dann gar nicht mehr so verfolgt. Ja, es wäre vielleicht auch gar nicht so notwendig gewesen, noch diese zusätzliche Ebene zu haben. Aber das war auf jeden Fall, ist es aufgefallen.
Viel Gegenwart also. Wie kommt denn der Abend insgesamt daher? Ihr Fazit?
Ja, also ja, der Sound des ganzen Abends ist tatsächlich sehr gegenwärtig. Was wirklich, glaube ich, den Abend ausmacht, ist so der Humor. Also der Humor, der auch so ein sehr großes identifikatorisches Potenzial hat in meinen Augen. Also man hat es auch den Reaktionen des Publikums angemerkt. Diese Schwestern, die sind eigentlich unerträglich und trotzdem sind sie einem sehr rasch sympathisch, weil einem vieles vielleicht auch bekannt vorkommt, so an dieser Familiendynamik. Vieles ist wahnsinnig überspitzt, also fast schon so ins Absurde überspitzt. Auch die Welt, die vor den Fenstern quasi zugrunde geht. Also es ist, man muss keinen subtilen Abend erwarten, ja, sozusagen. Aber gerade in diesem Humor, auch in diesem gemeinsamen Lachen, hat es ja auch so etwas Befreiendes in so eher düsteren Zeiten. Und ich glaube, das ist auch das, wo das Stück so ein bisschen hin will.
Drei Schwestern, das neue Stück von Barbie Markowitsch am Schauspielhaus in Zürich. Mirja Gabatula hat für Fazit die Uraufführung gesehen. Danke für die Einordnung. Einen schönen guten Abend.
Vielen Dank.
Heute hat sich in Berlin im Haus der Kulturen der Welt das Who is Who der europäischen Filmszene zur Verleihung der europäischen Filmpreise getroffen. Unser Filmkritiker Jörg Taschmann war dabei. Ist zu mir ins Studio gekommen. Hallo, einen schönen guten Abend, Herr Taschmann.
Ja, schönen guten Abend.
Bevor wir auf die Preise und die Preisträger zu sprechen kommen, müssen Sie uns ein bisschen was über die Bedeutung dieses Europäischen Filmpreises erzählen. Dieser Termin im Januar jetzt ist neu. Wie kam es dazu?
Der Europäische Filmpreis ist bisher, also 37 Jahre lang, immer im Dezember vergeben worden. Das war sozusagen die letzte Veranstaltung im Jahr. Dann waren alle wichtigen Festivals vorbei. Und es war immer, bevor dann die Amerikaner loslegen mit den Golden Globes, mit den Oscars, die Briten mit den BAFTAs, die Franzosen mit den Césars. Und es hat ja durchaus immer inhaltliche Überschneidungen gegeben. Also Filme, die bei den europäischen Filmpreisen ausgezeichnet wurden, bekamen ja dann teilweise später auch Oscars oder Oscar-Nominierungen. Nun hat man das sozusagen ein bisschen zusammengelegt. Also nach den Golden Globes, ein paar Tage später, jetzt der Europäische Filmpreis. Nächste Woche gibt es dann schon die Oscar-Nominierung und gewisse Filme werden davon profitieren, wie zum Beispiel der große Sieger des heutigen Abends, Sentimental Value, der ja auch starke Chancen hat, jetzt diverse Oscar-Nominierungen einzufahren. Und wenn man dann in Europa 7 Preise kriegt, dann macht das natürlich Eindruck.
Kino hat ja auch immer eine politische Dimension. Es gibt Regisseure, die politisch verfolgt werden. Es ist ja immer die Frage, ob solche Preisverleihungen auch eine Plattform sind, ein Podium sind für politische Akzente. Die Vergabe der Golden Globes jetzt vergangenes Wochenende, das war, glaube ich, nahezu apolitisch. War das jetzt hier in Berlin ein bisschen anders?
Es fing zumindest ganz anders an, weil bevor wirklich die Preisverleihung begann, also mit den klassischen Sachen, kam Jafar Panahi auf die Bühne. Der iranische Regisseur, der gerade eben aus den USA kam, wo er ja auch große Oscar-Chancen hat, der diesen Film gemacht hat, der in Cannes die Goldene Palme gewonnen hat. Das ist eine gnadenlose Abrechnung mit dem iranischen Regime, weil es geht ja um einen Mann, der sich an seinem Folterer rächen will. Und dann ist eben nur die Frage, war das wirklich der Mann, der ihn gefoltert hat? Und dieser Film war auch nominiert als bester Film. Und Jafar Panahi kam auf die Bühne und hat eben eine Rede gehalten und hat das iranische Regime angegriffen und hat aber auch gesagt, wenn wir nichts tun, wenn wir schweigen, dann tragen wir praktisch zur Dunkelheit bei. Also das war hoch, hoch politisch. Am Ende hat dann der Film nichts bekommen. Auch nicht die beste Regie beispielsweise. Und dann gab es ja noch die Stimme von Hind Rajab, einen zweiten Film, der eben das Leid eines palästinensischen Mädchens thematisiert, der aber von der Macher, der sehr zweifelhaft ist. Und ich muss ehrlich sagen, ich dachte eigentlich, weil alles so politisch hochgekocht ist, es würde ein Zweikampf zwischen diesen beiden Filmen sein. Am Ende sind sie beide leer ausgegangen. Und jetzt hören wir mal zu rein, was der Regisseur Joachim Trier gesagt hat, der heute Abend nun der große Gewinner war, nachdem er bester Regisseur geworden ist.
Sentimental Value.
The cultural exception rule that protects our languages in individual cultures, but as a collective project, matters a lot. And whenever it's under threat,
also er sagt, es ist wichtig, dass wir in Europa diese kulturelle Ausnahme haben, dass wir etwas dagegen setzen können, dass wir Humanität in den Vordergrund stellen. Und das muss sich das Kino bewahren. Es muss für die Menschen da sein und darf nicht auf Konfrontation setzen und darf nicht auf Feinde setzen. Und er hat das damit begründet, dass er nahe der russischen Grenze aufgewachsen ist.
Also das sagt Joachim Trier, und zwei Darsteller von ihm, die haben auch schöne Preise bekommen, die in dieser Produktion mitgewirkt haben.
Ja, es ist ja die Geschichte einer quasi dysfunktionalen Familie. Der Vater, der sich nie um seine beiden Töchter gekümmert hat, gespielt von Stellan Skarsgård, kehrt plötzlich zurück nach Norwegen, will nochmal einen großen Film drehen und seiner älteren Tochter die Hauptrolle geben. Die wird von Renate Renzel gespielt und die bekam heute Abend eben auch den Preis, und sie hat sich bei ihren Schwestern bedankt und erzählt, dass sie ihrem Sohn immer alle Preise mitbringt. Hören wir da kurz rein.
This is a movie about a yay, yes. And this is a movie about a father-daughter relationship and two sisters. And I want to say to my two sisters, Hannah and Cecilia, that I am the older sister, but you are the ones taking care of me when we grew up. And thank you so much. I wouldn't have been anywhere without you. And I promise to give all my awards to my son. So then, after that, I love you. Thank you so much.
Das klingt total sympathisch, wie sie das gemacht hat.
Es war hochemotional und es passt einfach zu diesem sehr, sehr schönen Film über eine nicht so ganz funktionierende Familie. Das war ehrlich gesagt auch mein Favorit. Und was ich eigentlich gut finde letztendlich an diesen Entscheidungen, es gab noch einen zweiten Film, der stark abgeräumt hat. Das ist Sirat. Das ist eine spanisch-französische Koproduktion. Ein sehr stilvoller, ein sehr bildgewaltiger Film, der hat praktisch alle technischen Preise bekommen, wie beste Kamera, bestes Production Design, besten Ton. Das war vielleicht das radikalste Werk, so vom Optischen her. Aber am Ende haben sich vielleicht doch die beiden stärksten Filme durchgesetzt, die filmisch am meisten überzeugen und nicht die Filme, die sozusagen eine politische Aussage haben. Und da hat die Jury von Cannes anders entschieden. Sie hat sich eben für Jafar Panahi damals entschieden, für seinen Film. Und jetzt beim Europäischen Filmpreis, wo ja eine Akademie entscheidet, hat man das sozusagen umgedreht. Und den Film, der in Cannes den Spezialpreis bekommen hat, der wurde nun hier der große Sieger. Und der Film, wie gesagt, ein einfacher Unfall von Jafar Panahi, ist heute Abend leer ausgegangen.
Herr Taschmann, sagen Sie vielleicht noch ganz kurz ein bisschen was über den Ablauf dieses Abends. War das jetzt eine rauschende Preisverleihung?
Naja, das Gute war zum Beispiel, alle 5 Nominierten für den besten Schauspieler waren da, und bei den Frauen waren es immerhin 4 von 5. Das war nicht immer so. Da wurden viele oft immer nur zugeschaltet. Und diese Veranstaltung hat sage und schreibe fast 4 Stunden gedauert. Dazwischen war eine halbe Stunde Pause. Das geht gar nicht. Das ist viel zu lang. Das ist länger als die Oscars. Man muss sich dann auch nicht wundern, dass das kein Fernsehsender der Welt mehr überträgt. Das ist gerade mal noch gestreamt worden. Da muss sich die Akademie was einfallen lassen. Natürlich muss man nicht die Oscars kopieren, aber man muss sich wirklich eine andere Dramaturgie ausdenken. Man kann nicht erst die besten Regisseure auszeichnen und dann plötzlich wird nochmal der beste Ton ausgezeichnet. Das geht einfach nicht. Da muss man schon so eine Dramaturgie drin haben, die dann auch irgendwo telegener ist, damit dieser Preis auch wirklich die Bedeutung hat bei einem breiteren Publikum, den er eigentlich verdient hätte.
Ein breiteres Publikum und auch ein jüngeres Publikum.
Man versucht ja auch an die jungen Leute zu gehen, und Sentimental Value ist durchaus ein Film, der sich an alle Generationen richtet. Es gibt auch einen Preis, da waren auch 3 Jugendliche, die den besten europäischen Publikumspreis dann, das macht man schon, aber auch da muss man noch weitergehen.
Die 38. Europäischen Filmpreise am Abend wurden sie in Berlin verliehen. Jörg Taschmann live hat uns davon berichtet. Dankeschön. Es gibt unendlich viele Gründe für Konflikte zwischen einzelnen Menschen, zwischen Gruppen, zwischen Staaten. Nicht selten entsteht aus Konflikten auch Gewalt, die in Bürgerkrieg oder Krieg münden. Wir sehen das zurzeit in unterschiedlichen Ausprägungen auf der ganzen Welt. Im Sudan, im Gazastreifen, in der Ukraine, im Iran, etwas niederschwelliger in Venezuela, drohend auch in Grönland. Die Berlin-Brandenburgische Akademie der Wissenschaften hat heute in Berlin im Salon Sophie Charlotte eine Tagung veranstaltet mit dem ganz einfachen Titel Konflikte lösen. Ausrufezeichen. Es ging um so große Themen wie Demokratie, Umwelt, Ernährung, Medizin. Dabei sollten Ursachen von Konflikten erforscht, aber vor allem auch Perspektiven zur Lösung aufgezeigt werden. Im Rahmen dieser Tagung wurde auch eine Ausstellung des Max-Planck-Instituts für Verhaltensbiologie Konstanz eröffnet. Bonobo Stories. Bonobos, das sind Menschenaffen, die im Kongo-Becken leben. Barbara Fruth hat das Sozialverhalten dieser Tiere jahrelang erforscht. Die Professorin ist als Ökologin und Evolutionsanthropologin Gruppenleiter am Max-Planck-Institut in Konstanz und sie ist jetzt am Telefon. Frau Fruth, einen schönen guten Abend.
Guten Abend, Herr Röke.
Miteinander oder gegeneinander, das sind ja die elementaren Verhaltensweisen. Sie haben das Sozialverhalten von Bonobos intensiv beobachtet. Bei welchen Gelegenheiten entstehen denn bei den Bonobos Konflikte?
Konflikte entstehen immer beim Kampf um Ressourcen. Und Ressourcen sind bei Bonobo-Weibchen in erster Linie die Nahrungsmittel, also Früchte, Fleisch, Kraut, und bei Männern die Weibchen.
Und die äußern sich dann diese Konflikte, wenn es da wirklich zur Sache geht?
Ja, das kommt so ein bisschen auf das Level an. Wir unterscheiden ja zwischen Konflikten, wie Sie es auch schon in Ihrer Einführung gesagt haben, die innerhalb einer Gruppe sind, da zwischen Individuen oder kleinen Untergruppen, und Konflikten, die zwischen Gruppen sind, also was man so ein bisschen mit Konflikten zwischen Nachbardörfern oder Nachbarländern vergleichen könnte. Und ja, sie zeigen sich in der Regel dadurch, dass einzelne Individuen aufeinander zurennen, ihre Zähne zeigen, aggressives Verhalten, vor allen Dingen aggressive Lautäußerungen machen. Und in der Regel läuft es dann relativ friedlich ab, weil das Gegenüber einfach sich umdreht und ignoriert oder wegrennt. Aber es kommt schon auch gelegentlich zu Gewalt und auch zu Körperverletzung.
Also die Geschlechterrollen, die spielen dabei auch eine ganz wichtige Rolle bei diesen Streitereien, bei diesen Konflikten.
Auf jeden Fall. Also im einen eben, was die persönlichen Interessen angeht, weil Frauen oder bei Tieren sagt man meistens Weibchen sehr lange Zeit in Reproduktion und Jungenaufzucht investieren, müssen die sich um gute Ressourcen kümmern, also müssen schauen, dass ihre Ernährungsgrundlage gesichert ist. Und die Männer, die da ja weniger beteiligt sind, Die haben nicht so viel damit zu tun und möchten eben, wenn man das mal so anthropomorph sagen darf, möglichst viele Nachkommen in die nächste Generation bringen, also sind an möglichst vielen fertilen Weibchen interessiert.
Also das Stichwort, das wichtige Stichwort, die Ressourcenkonflikte. Und es gab bei der Tagung auch ein Panel zu diesem Thema, Ressourcenkonflikt, Ernährungsgerechtigkeit. Also das, was Sie schildern über die Menschenaffen, das gibt es bei uns Menschen natürlich in welchen Varianten auch immer wieder. Über die Fotos der Ausstellung, die ich erwähnt habe, diese Ausstellung von Christian Ziegler, werden wir gleich noch sprechen, Frau Fruth. Wir wollen jetzt mal kurz eine Audioaufnahme der Bonobos hören. Hohe, laute Schreie, Bonobos aufgenommen im Salonga Nationalpark im Kongo. Frau Fruth, was haben wir da gehört und wie ist das zu interpretieren?
Ich weiß nicht, ob das die richtige Stelle ist, aber ich muss richtigstellen, dass wir nicht im Salonga Nationalpark arbeiten, sondern außerhalb, was aus genehmigungstechnischen und sonstigen Gründen sehr wichtig ist. Was wir da gehört haben, sind sehr hohe, sogenannte High-Frequency-Hoots. Bonobos haben sowohl Low- als auch High-Frequency-Hoots. Man könnte das, wenn man das nicht kennt, mit Vögeln oder ganz anderen Tieren in Verbindung bringen. Und diese Laute können ankündigen, zum Beispiel, hier ist ein wunderbarer Futterbaum, kommt alle her. Sie können aber auch ankündigen, dass es da Streit um eine Frucht gibt. Ich habe da so ein paar Pressschreie mitten reingehört. Das deutet darauf hin, dass es tatsächlich um Ressourcen geht.
Pressschreie, also das ist besonders heftig dann.
Ja, das ist so ein auch relativ hochfrequenter Schrei, der länger ist und von einzelnen Individuen rausgepresst wird. Das ist was, wo man dann losrennen muss, wenn man mitkriegen will, wie der Konflikt abläuft und wie diese Ressource am Ende verteilt wird.
Jetzt kann ich mir einigermaßen vorstellen, wie so ein Konflikt eskalieren kann. Jetzt ist natürlich die spannende Frage, wie lösen Bonobos solche Konflikte? Welche Strategien haben sie zur Deeskalation?
Also die Weibchen haben den sogenannten Soziosex, das Genitogenitalreiben, in dem sie ihre sehr prominenten Geschlechtsschwellungen lateral aneinanderreiben, dient dem Spannungsabbau und wurde auch als eine Verhaltensweise genannt, die Bindungen ermöglicht. Aber ich glaube, was wesentlich wichtiger ist als dieser sogenannte Soziosex, ist eigentlich das präventive Verhalten. Und da spielt eben rein, dass Bonobos stundenlang sich das Fell pflegen, jeden Tag. Und das ist so ein Äquivalent für Kommunikation, ein Äquivalent für, ich handle mit dir unsere Bedingungen aus.
Also das Fell gegenseitig pflegen.
Ja, genau. Es kann nur eine Dyade sein, also Männchen, Weibchen, Männchen, Männchen, Weibchen, Weibchen. Natürlich sind die Kinder auch immer irgendwie dabei. Aber das können auch dann ganze Cluster sein, wo mehrere Individuen auf einem sonnenbeschienenen, umgefallenen Baumstamm sich das Fell pflegen und ja, nach 2 Stunden sehr ruhig und friedlich weiterziehen.
Der wohl berühmteste Schnitt in der Filmgeschichte hat mit unserem Thema auch zu tun, Kubricks Film 2001, Odyssee im Weltraum. In der Einleitung erzählt der Film von Urmenschen, die Konflikte austragen, einen Knochen als Waffe erkennen und mit dem man dann einen anderen erschlagen kann. Ein siegreicher Urmensch, der wirft triumphierend das Tatwerkzeug in die Luft und auf dem Höhepunkt der Flugbahn, Schnitt, wird aus dem Knochen ein Raumschiff. Zeichen einer hochentwickelten Zivilisation als Folge der Evolution. Daraus abgeleitet die naheliegende Frage, Frau Froth, können wir etwas aus dem Sozialverhalten dieser Menschenaffen leben oder ist diese Frage zu einfach gestellt?
Wir bemühen uns ja als Verhalten, als Evolutionsbiologen, Anlagen zu sehen in dem, was wir beobachten, dass wir etwas erfahren durch das Beobachten dieser nächsten Verwandten, die hier noch auf unserem Planeten leben, wie unseres evolutionäres Rüstzeug praktisch ist. Mit was sind wir ausgestattet evolutionär? Und was für mich dabei immer am faszinierendsten ist, ist die Plastizität unseres Verhaltens. Sowohl Bonobos als auch Schimpansen haben eine immense Bandbreite. Sie sind wunderbar friedlich und können auch gigantisch brutal sein. Mhm. Und wenn man diese beiden Arten vergleicht, sieht man, dass die einen eher zu dem einen Extrem tendieren, brutal zu sein, die anderen eher zu dem anderen Extrem tendieren. Also alles ist in uns angelegt und wir haben die Wahl und die Freiheit zu wählen, ob wir eher friedlich oder eher aggressiv sein wollen. Und ich glaube, da liegt die große Chance drin, das müssen wir wahrnehmen.
Und deswegen ist ja auch der Prozess der Zivilisation so entscheidend. Wir sollten selbstverständlich auch über die Ausstellung selbst sprechen. Zu sehen sind Fotografien von Christian Ziegler. Er arbeitet für das Max-Planck-Institut für Verhaltensbiologie in Konstanz als Naturfotograf. Wie würden Sie denn seine Fotos, die Fotos dieser Ausstellung beschreiben? Sind das wissenschaftlich-dokumentarische Arbeiten?
Es ist beides. Es ist zum einen eine tatsächliche Dokumentation. Er war ja mehrere Male, also über mehrere Jahre immer wieder bei uns und liefert damit dann auch ganz wichtiges Material zur Langzeitdokumentation von einzelnen Individuen zum Beispiel. Aber zum anderen, und das finde ich jetzt persönlich das viel Faszinierende, ist er einfach ein Künstler. Seine Fotos haben eine ganz starke Ausdruckskraft und halten Momente fest, die Bonobos unheimlich menschlich erscheinen lassen. Und das macht er einfach fantastisch.
Also die Ausdruckskraft, die Sie beschreiben, das ist die Individualität, die da sichtbar wird.
Richtig.
Und das sind dann Porträts, die irgendwie, ja, in ein schwieriges Wort, die schön sind.
Ja, er macht überwiegend Porträts, aber auch natürlich Gruppenfotos. Aber wenn er wirklich ganz nah rangeht, dann zeigt er die Ruhe, die ein Individuum ausstrahlt. Da zeigt er Gesichter, wo man das Gefühl hat, Bonobos denken nach.
Und ist diese Ausstellung jetzt einfach so zu verstehen oder gibt es da Begleittexte, die man lesen muss, um zu verstehen, was da eigentlich ja abgebildet ist, was da vor sich geht?
Die Bilder sprechen zum Teil für sich. Man kann das sicher einfach nur so auf sich wirken lassen. Aber diese Begleittexte stellen den Kontext zu unserem Projekt her, weil sie genau sagen, wer ist da zu sehen und was ist der tatsächliche Kontext, in dem dieses Bild gemacht worden ist. Und wenn man sich die Mühe macht und diese Begleittexte liest zu diesen Bildern, dann bekommt man auch einen wirklich guten Eindruck von unserem Langzeitprojekt, was wir ja seit 2002 dort in der Peripherie von diesem Salonga-Nationalpark machen.
Bonobos Stories. Die Ausstellung mit den Fotografien von Christian Ziegler ist bis Mitte April im Wissenschaftsforum am Gendarmenmarkt in Berlin zu sehen. Heute die Eröffnung im Zusammenhang mit diesem Salon Sophie Charlotte Konflikte lösen. Barbara Fruth war das, Evolutionsanthropologin am Max-Planck-Institut für Verhaltensbiologie in Konstanz. Frau Fruth, Dankeschön. Guten Abend.
Ja, herzlichen Dank, Herr Rücke. Guten Abend.
In Goethes Wahlverwandtschaften kann man die Ökonomie menschlicher Beziehungen studieren, wie in einer Versuchsanordnung. Die Geschichte vom adligen Eduard und seiner Frau Charlotte, die gemeinsam eine Vision von ehelicher Harmonie und Symmetrie anstreben und durch zwei weitere Personen, den Hauptmann und Charlottes Nichte Ottilie, allerdings dieses Gleichgewicht verlieren. Aus dem Roman ein Theaterstück gemacht hat die Regisseurin Leonie Böhm, die an vielen Theatern arbeitet. Für ihre Inszenierung Fräulein Else wurde Leonie Böhm vor kurzem mit dem Nestroy-Theaterpreis ausgezeichnet. Die Produktion ist zum diesjährigen Berliner Theatertreffen eingeladen. Jetzt also Goethes Wahlverwandtschaften. Wir hören einen kurzen Ausschnitt.
Ich habe Freunde gesehen, liebende Geschwister, deren Verhältnis durch den Zutritt von nur einer einzigen Person, das reicht, völlig umgekehrt und verändert wurde und verunsichert.
Ja gut, aber du kannst jetzt nicht verleugnen, dass wir in einer Periode leben, in der man Lust hat, sein Eigentum zu sichern, zu beschränken, sich einzuengen und in der Absonderung von der Welt seinen Genuss zu festigen. Ja, überall bauen Menschen Schutzwälle, Türen werden zugemacht. Die Menschen gehen in den Rückzug statt aufeinander zu.
Einen gepflegten Dialog haben wir da gehört. Michael Lages hat für Fazit die Premiere im Theater in Basel gesehen. Er ist jetzt zugeschaltet. Herr Lages, guten Abend.
Hallo, schönen guten Abend.
Ein Beziehungsgeflecht als Versuchsanordnung. Wie dröselt denn die Regisseurin dieses Geflecht auf?
Naja, also die Grundannahme von Goethe ist ja schon ziemlich mutig, eben so eine positive Lesart einer tiefen Verwirrung einer an sich sehr braven bürgerlichen Ehekonstellation durch zwei Freunde, zumal noch eine Nichte, also sozusagen eine Familienangehörige. Das war schon ziemlich riskant am Anfang des 19. Jahrhunderts. Leonie Böhm macht in der Dramaturgie des Stückes oder des Textes, den sie aus dem Stück gefertigt hat, macht sie einen sehr schönen Trick, wendet sie an, und zwar eine nicht komplette Gender, gegengegenderte Besetzung, also alle Männer sind Frauen, alle Frauen sind Männer, sondern tatsächlich nur das eigentliche Paar, von dem alles ausgeht, das besetzt sie quasi um. Eduard ist eine junge Frau und Charlotte ist ein junger Mann. Und dadurch, dass die beiden sich jetzt sozusagen in ganz normale andere verlieben, werden das quasi entweder homosexuelle oder im engeren Sinne lesbische Konstellation. Und dadurch wird die Sache noch sehr, sehr viel fremder. Derweil lässt sie den Text, sie haben so eine schöne, normale Dialogszene gerade gespielt, den lässt sie eigentlich ziemlich komplett vorhanden. Und so kriegt plötzlich die Auseinandersetzung mit diesem Goethe sowohl den Sinn und Zweck von damals, nämlich sozusagen so eine Art freie Liebe zu propagieren. Und gleichzeitig geht sie einen Schritt weiter, indem sie die Liebeskonstellation heute auf eine ganz eindrückliche und simple Weise einbringt, noch ein bisschen verschärft. Also dieser Trick, diese Idee ist ziemlich wirkungsvoll und macht daraus tatsächlich einen neuen Text.
Es geht ja um Begehren und Vernunft bei Goethe. Es geht aber auch um die Frage der individuellen Freiheit, mit der man sich ja einer vermeintlichen Zwangsläufigkeit widersetzen will. Sind das die entscheidenden Fragen, Freiheit und Zwangsläufigkeit?
Ja, damit haben alle Figuren auch in der gegengegenderten Besetzung mächtige Schwierigkeiten, weil sie immer so fürchterlich viel Verständnis haben für den anderen, dem sie gerade eigentlich wehtun. Also sind unglaublich aufgeweckte junge Menschen, die tatsächlich immer sehr darauf achten, was sie mit anderen machen und auch was sie mit sich machen. Und gleichzeitig sind sie eben in zweierlei Zwängen gebunden. Einmal dem alten Bürgerlichen, der sich in der eigentlichen Ehekonstellation manifestiert und gleichzeitig in dem Zwang, alle Abweichungen verstehen zu müssen und auch verstehen zu können in dieser Konstellation wegen des Geschlechtertricks, den die Regisseurin angewendet hat. Dadurch wird alles, was an dem Abend sozusagen intellektuelle Herausforderung, also Nachdenken fordert, ein wirklich schönes Ereignis. Gleichzeitig gelingt aber das Spiel, das eigentliche Spiel, in einer Form von Verspieltheit, die diesen sozusagen dieser intellektuellen Herausforderung ein bisschen entgegenarbeitet. Und das macht den Abend dann doch eher zwiespältig.
Beschreiben Sie doch ein bisschen, Herr Lages, was Sie da gesehen haben. Was für Personen, wie sahen die aus?
Ja, das ist eigentlich eine komplett leere Bühne. Das Basler Schauspielhaus ist ja ein sehr merkwürdiges, hat hinten eine schräge Wand, die sozusagen nicht waagerecht zu uns steht, sondern schräg ins Nirgendwo führt. Der Raum ist leer, eine Pianistin spielt links ab und zu ein paar Lieder dazu, die immer an den richtigen Stellen sozusagen die Handlung ein bisschen vorantreiben. Und wir sehen tatsächlich ganz normale Menschen mit Kleidung, im Wesentlichen von damals. Sozusagen diese gegengeschlechtliche Besetzung merkt man auch den Kostümen von Lena Schön und Helen Stein ganz gut an. Und sie sind tatsächlich immer in diesem verstörenden Dialogzwang sind sie festgefahren und reden unentwegt aufeinander ein, miteinander und haben immer wieder die Schwierigkeit, miteinander ins Verständnis zu kommen, obwohl sie doch eigentlich so vollkommen offen sind für jeden und alles, was auf sie zukommt. Und gleichzeitig sind sie extrem, ja, wie in einem wilden, bunten Kindergarten unterwegs. Also Maja Beckmann, die aus Zürich nach Basel gekommen ist, ist sozusagen die Spitzenkraft in dieser Art zu spielen. Die ist so, ja, so spillerig, so clownesk, so überentspannt und gleichzeitig immer unterwegs, immer in Bewegung. Gilt für die anderen drei, für Dominik Hartmann, Kai Kisela und Vera Flück auch, aber Maja Beckmann ist da die beweglichste. Und die sind quasi unentwegt wie in so einem Zirkuskarussell unterwegs und versuchen sich gegenseitig sozusagen ihre Gefühle zu erklären. Und das wird manchmal dann dadurch, dass es so überdreht ist, auch ziemlich albern.
Also, wenn ich Sie richtig verstanden habe, Lage, das Konzept geht nicht wirklich auf.
Na, das Konzept ist ein Konzept und als solches ist es gut. Und das Spiel ist eins, was dann doch deutlich hindriftet, dahin, als wäre es, ja, wie soll man sagen, eine forcierte Studentenaufführung. Also wo man ja alles mal ausprobieren kann und wo es immer auch großen Spaß macht, dem zuzuschauen. Gleichzeitig aber sozusagen das intellektuelle Fundament, der gedankliche Goethe-Strom, welchen man so nennen darf, der geht ab und zu dann eben doch verloren in einer wirklich sehr forcierten und sehr mitreißenden. Es wird ein großer Erfolg werden in Basel, aber einer Spielastik, die quasi den Goethe doch stark an die Seite drängt.
Goethes Wahlverwandtschaften als Theaterstück, teilweise gegengegendert inszeniert von Leonie Böhm am Theater in Basel. Vielen Dank, Michael Lages.
Gern geschehen.
Sie hören Fazit, die Kultur vom Tage. Im Iran scheint eine Grabesruhe eingekehrt zu sein, nachdem die Regierung mit rücksichtsloser Brutalität auf die Protestbewegung reagiert hat. Obwohl iranische Filmschaffende verhaftet, einige bei den Demonstrationen gar erschossen wurden, ist der Kampfeswille unter den Filmleuten offenbar nicht erloschen. Viele schreckt auch nicht die Aussicht auf Gefängnis oder Schlimmeres ab. Christian Berndt über iranische Filmschaffende zwischen Verzweiflung und Todesmut.
Mariam hatte gerade ihr Haus verlassen. Als sie um die Ecke bog, war sie schon mitten in einer riesigen Demonstration, größer als sie es je erlebt hatte. Gerade hatten die Demonstranten begonnen zu singen, als Sicherheitskräfte auf Motorrädern angerast kamen. Erst verschossen sie Tränengas, dann begannen sie blind in die Menge zu schießen, obwohl sie im Nebel nichts sehen konnten. Neben sich sah Mariam Menschen zu Boden gehen. Jemand stieß sie hinter ein Auto, das rettete sie. Irgendwie schaffte sie es nach Hause. Mariam heißt anders, ihren richtigen Namen zu nennen wäre lebensgefährlich für sie. Sie ist Posterdesignerin beim iranischen Film. Vor wenigen Tagen hat sie diese Audionachricht aus Iran an Masheed Samani geschickt. Die Filmkritikerin und Menschenrechtsaktivistin lebt in Kalifornien und ist Mitglied des iranischen unabhängigen Filmschaffenden Verbandes in Iran. Seit wenigen Tagen, erzählt Samani, könne man aus dem Iran wieder ins Ausland telefonieren, aber nicht umgekehrt. Am 8. Januar hatte das iranische Regime auf dem Höhepunkt der Proteste sowohl das Internet als auch das Telefon im Land gekappt. Samani vermutet, das Regime hat nun das Telefonieren ins Ausland wohl nur deshalb wieder ermöglicht, um die Telefonate abzuhören.
This might be a trap.
Ihr wurde klar, dass es eine Falle sein könnte, sagt Zamani. Mit ihren Kontakten im Iran redet sie deshalb nur über unverfängliche Dinge am Telefon. Vor einigen Tagen ist ein Freund aus Iran in die USA gekommen und erzählte sehr verstörende Dinge. Eine Freundin seiner Familie wurde bei einer Demonstration erschossen. Als Zamanis Freund mit Angehörigen des Opfers in die Leichenhalle kam, sah er Massen übereinander gestapelter Leichensäcke. Und als er darunter kleine schwarze Säcke bemerkte, wurde ihm klar, dass Kinderleichen darin stecken. Das Regime hat ein Ausmaß an Brutalität erreicht, das selbst für iranische Verhältnisse exorbitant ist, meint Zamani. Gerade ist sie damit beschäftigt, Kontakt zum Filmteam von Jafar Panahi zu bekommen. Sie ist tief besorgt, weil es vom Team keine Nachrichten mehr aus dem Iran gibt. Der iranische Regisseur Jafar Panahi ist derzeit mit seinem Film Ein einfacher Unfall auf Oscar-Kampagne unterwegs. Panahi hat jetzt die Gewalt des iranischen Regimes von New York aus scharf verurteilt. Panahi kündigte außerdem an, sobald er seine Filmtour in den USA beendet hat, werde er in den Iran zurückkehren, obwohl er dort kürzlich zu einem Jahr Gefängnis verurteilt wurde. Das sei typisch für iranische Künstler, sagt Zamani, sie laufen nicht weg. Auch junge iranische Filmschaffende, die Stipendien im Ausland haben, kehrten zurück. Die Iraner werden weiter kämpfen gegen das Regime, sagt sie. Viele setzten jetzt ihre Hoffnung auf eine eingreifende Amerikaner. Trotz allem ist sie zuversichtlich, dass sich das Regime nicht halten kann. Skeptisch ist dagegen die iranische Regisseurin Manijeh Hekmat. Die Erfahrung hat gezeigt, wenn das Regime die Brutalität steigert und die internationale Gemeinschaft nicht reagiert, breitet sich Depression aus im Iran, sagt Hekmat. Allerdings waren die Proteste im Iran noch nie so groß wie jetzt, sagt sie. Die wirtschaftliche Not treibe mittlerweile so viele Menschen wie nie auf die Straße. Letztes Jahr bekam sie nach 40 Jahren Regiearbeit zum ersten Mal Arbeits- und Reiseverbot. Sie gab medizinische Gründe an, um das Land verlassen zu können. Im Moment lebt sie in Berlin. Aber ihren nächsten Film will sie trotzdem wieder in Iran drehen. Hekmat ist berühmt in ihrer Heimat und ihre Filme liefen auf internationalen Festivals, Free Women zum Beispiel auf der Berlinale. Wegen der kritischen Inhalte kommen Filme wie Women's Prison über ein Teheraner Gefängnis im Iran aber schon lange nicht mehr ins Kino. Um Drehgenehmigungen für ihre Filme hat sie sich seit 13 Jahren nicht mehr gekümmert, weil sie die Autorität des Regimes nicht anerkennt, sagt sie. Hekmat ist schon mehrmals verhaftet worden, sowohl wegen ihrer Filme als auch ihrer politischen Aktivitäten. Was sie im Moment aus dem Iran hört, sei schrecklich. Ihr früherer Regieassistent, der Regisseur Javad Ganji, wurde bei einer Demonstration erschossen. Wenn man getötet wird, ist das nicht das Ende des Schmerzes, sagt Hekmat, denn die Familien von getöteten Demonstranten werden weiter drangsaliert. Angesichts der Massaker scheint die Protestbewegung fürs Erste abgeflaut zu sein, aber da sind sich viele Filmschaffende einig, wenn das Regime bleibt, werden sie auf jeden Fall wieder anfangen, auf die Straße zu gehen.
Die Rolle der Filmschaffenden bei den Protesten im Iran, eine Recherche war das von Christian Berndt. Und nun hier ein Fazit, der Blick in die Feuilletons mit dem Wochenrückblick von Tobias Wenzel.
Ach, wären wir doch Schafe. Sie lehnten sich gemütlich aneinander, schauten arglos umher und genossen ihr Sein um des Seins willen, schrieb Hanno Rauterberg in der Zeit über jene etwa 50 Schafe, die einen Supermarkt im fränkischen Burgsinn betreten hatten. Die Zufriedenheit in diesen Schafsgesichtern inmitten von Discounterprodukten rufe, so Rauterberg, bei uns Menschen Sehnsucht oder Neid hervor. In einer Welt der Kriege und imperialistischen Fantasien. Diese Welt spiegelte sich auch in den Feuilletons dieser Woche wider. Nun hat sich auch Trump, der seine eigene Moral über alles stellt, was ihm bei seinem venezolanischen Abenteuer zur Verhaftung Maduros behilflich gewesen sein dürfte, Putins Hohn angeschlossen, schrieb der im deutschen Exil lebende russische Schriftsteller Viktor Jerofejew in der Frankfurter Allgemeinen. In der Süddeutschen formulierte es Willi Winkler so: Heute Venezuela, morgen Grönland, übermorgen, warum nicht, schon die ganze Welt. In der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung erklärt Niklas Mark, warum seiner Meinung nach Teslas Cybertruck, Musks Rasierklinge auf Rädern das perfekte Symbol für das gegenwärtige Amerika ist. Der Cybertruck wirke schon optisch wie ein Symbol für den Wandel zu einer neuen Territorial- und Hegemonialpolitik, schreibt Mark. Sowas verkauft man nicht an den Rest der Welt, mit sowas marschiert man in ihm ein. Die Idee, dass die Vereinigten Staaten imperialistisch agieren könnten, ohne dass sie irgendwann einen Preis dafür bezahlen müssten, ist dumm, sagte die Historikerin und Journalistin Anne Applebaum im Gespräch mit der Welt. In derselben Zeitung reagierte Hans Zippert satirisch, indem er fragte: Warum wird in den neuen US-Ernährungsrichtlinien der Verzehr von Fleisch dringend empfohlen? Soll das als Vorwand für die Schaffung neuer Weidegründe auf Grönland dienen? Wollte Trump mit Maduro das norwegische Friedensnobelpreiskomitee verwirren? Mittlerweile hat ihm die venezolanische Oppositionsführerin Maria Corina Machado ihre Nobelmedaille geschenkt. Was ein bisschen so ist, als würde ein Mädchen einem Jungen ihren Pokal der rhythmischen Sportgymnastik überreichen, um ihn zu beeindrucken, und als würde der Junge dann glauben, er habe sich den Preis selbst erturnt. Erst einmal scheint Trump einen militärischen Angriff auf das brutale Regime in Iran verschoben zu haben. Wenn wir wirklich an der Seite der Menschen in Iran stehen wollen, dann dürfen wir nicht zulassen, dass ihr Kampf im Lärm von Bomben, Waffen und geopolitischen Interessen verschwindet. Freiheit lässt sich nicht herbeibomben, schreibt die deutsch-iranische Schauspielerin Pega Feridoni in der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung. Und Ali Samadi Ahadi, der deutsche Filmemacher iranischer Herkunft, prophezeite in der Welt, die Menschen würden sich sofort gegen einen Angriff von außen stellen. Dann ist da noch die innenpolitische Gewalt in den USA. Es sind Zeiten, die man sonst nur aus dystopischen Schockern aus Hollywood kannte oder als in Europa Faschismus und Nationalsozialismus ihre Fratzen zeigten, schrieb Michael Hesse in der Frankfurter Rundschau anlässlich der Tötung der unbewaffneten Dichterin Renee Good durch einen ICI-Beamten. Der Schusswaffengebrauch ist jäh, unangemessen. Das Opfer versucht, die Szene zu verlassen und den Täter zu umfahren, nicht umzufahren, urteilte Friedrich Küpersbusch in der Taz. Die Welt ist Augenzeuge, wie Trump und seine Heimatschutzministerin Noam das Gegenteil herbeifantasieren und das ist ihr Ziel, so ihren Truppen signalisieren, wir sind stärker als die Wahrheit. Das scheinen sich auch Mitarbeiter des rechtspopulistischen Nachrichtenportals News gedacht zu haben, als sie ein Gespräch zwischen Markus Lanz und dem Ministerpräsidenten von Schleswig-Holstein, Daniel Günther, derart manipulativ zusammenkürzten, dass der Eindruck entstand, Günther wolle News und andere sogenannte alternative Medien verbieten lassen. Ein haltloser Zensurvorwurf, der aber einen Shitstorm auslöste. Die Chefredakteurin der Bild, Marion Horn, forderte gar den Rücktritt Günthers. Anhand der Shitstorms gegen Günther lässt sich sehr genau ablesen, wie sich reaktionäre Kräfte in Deutschland verketten, um eine Art Probesturm auf die Brandmauer zu veranstalten, kommentierte Hanna Pilatschik auf spiegel.de. Denn für ein Verbotsverfahren hat sich Günther zweifellos und wiederholt ausgesprochen. Eins gegen die AfD. Durch das Erstarken der AfD fühle er sich an 1933 erinnert, erzählt der 100-jährige Holocaust-Überlebende Leon Weintraub der Welt am Sonntag. Es ist beschämend. Diesen radikalen Rechten muss das Handwerk gelegt werden. In der jetzigen Lage erscheine unreflektierte Weltflucht als moralischer Frevel, schrieb Hanno Rauterberg in der Zeit. Aber ein schöner, sinnvoller Eskapismus zerschneidet die Grübelschleifen, in denen sich die Gegenwart verheddert hat, urteilte Rauterberg und dachte da an eine Aus von der Endzeit. Wie die Auszeit der zufrieden wirkenden Schafe im Discounter. Ach, wären wir doch Schafe.
Der Blick in die Feuilletons mit dem Wochenrückblick von Tobias Wenzel. Und das war's, unser heutiges Fazit am Mikrofon, Weikert Rölke. Ich danke für Ihr Interesse. Guten Abend.